Ja, wer ist denn dieser Jesus? Ist er ein Dr. Eisenbart, der seine Leute nach seiner Art kuriert? Oder ist er ein Dompteur, der die Geister tanzen lässt? Oder ist er ein Guru, der die magischen Kräfte im Griff hat? Wer ist denn dieser Jesus? Ein Maler bekam den Auftrag, ein Bild über Jesus zu malen. Er war stolz über diesen Auftrag, ging in sein Atelier, stellte sich vor die Staffelei und begann zu pinseln. Aber alles befriedigte ihn nicht. Ein Entwurf nach dem anderen landete im Papierkorb. Aber eines Abends arbeitete er wie besessen, bis tief in die Nacht hinein. Und dann war dieses Jesusbild fertig. Völlig erschöpft legte er sich ins Bett. Er konnte kaum schlafen. Und als er am nächsten Morgen aufstand, eilte er sofort in sein Atelier und schaute auf sein Bild. Und dann das große Erschrecken. Er hatte diesem Jesus sein eigenes Angesicht gegeben. Menschen zu allen Zeiten haben diesem Jesus ihr eigenes Angesicht gegeben. Im 6. Jahrhundert, da malten sie ihn in der Pose des lehrenden Weisen, also Jesus der Lehrer. Und die Byzantiner, die setzten ihn auf einen Thron, Jesus der Herrscher. Und die Germanen, die zogen ihm das Lendentuch aus und legten ihm einen Purpurmantel um, Jesus der König. Und im Mittelalter war er der geschlagene und geschundene Mensch, Jesus das Opfer. Und im 19. Jahrhundert, da marschiert er durch deutsche Wälder und Felder, der Feldwald Wilsenchristus mit Klosterfrau Melissengeist. Und heute, Jesus mit Jeans und Dreitagebart und den Gesichtszügen eines Che Guevara, Jesus der Revolutionär, oder Jesus in der schwarzen Robe des Rechtsanwalts, der sich nur für Bedrückte und Unterdrückte einsetzt, Jesus der Advokat, und wieder andere stecken ihn in den weißen Mantel des Arztes, der die Drogenszene abschreitet und dort den Gefallenen die Hand gibt, Jesus, der Arzt ohne Grenzen. Und wieder andere, die stellen ihn auf die Bühne, so mit Glitzeranzug und mit gebiersten Ohren und Zunge und Lippen. Jesus Christus, Superstar. Jesus soll so aussehen, wie wir aussehen. Jesus soll das sagen, was wir auch sagen können. Jesus soll so denken, wie wir denken, Jesus am laufenden Meter. Und die das durchschauen, die sagen, Jesus, das ist doch kalter Kaffee. Aber wer ist er denn? Was hilft er denn? Wozu brauchen wir ihn denn? Erlauben Sie mir einen längeren Gedankenweg. Und ich bitte Sie, mir auf diesem Weg heute Abend zu folgen. Wissen Sie, man kann sein Geld verlieren. Vor einiger Zeit brachen sie bei mir ein. Das ganze Geld war weg. Ich rief die Polizei an, aber sie kam nicht. Ich rief wieder an, sie kam wieder nicht. Ich rief noch einmal an. Schließlich kamen zwei Beamte. Ach, wir haben Wichtiges zu tun als ihre paar Piepen. Das war der einzige Trost. Ich sagte, ja, mein Geld ist weg. Und dann sagten sie, ach, verstecken Sie Ihr Geld besser. Wissen Sie, übrigens, ich habe es gemacht. Und wenn Sie es nicht weiter sagen, sage ich auch, wo ich es versteckt habe. Ich habe jetzt mein Geld im Kühlschrank. Nun habe ich jetzt die ganz große Angst, wenn die Ganoven wiederkommen und dann nach dem Einbruch auch noch Vespern, dann ist nicht nur mein Geld, sondern auch meine Wurst weg. Man kann sein Geld verlieren. Oder man kann den Faden verlieren. Eine Angst, die mich begleitet, seit ich Pfarrer bin. So, dass plötzlich der Faden reißt. Bei einer Predigt zum Beispiel am Sonntagmorgen stehe ich auf der Kanzel und sage, liebe Gemeinde, heute Morgen. Aber dann ist der Faden ab. Ich fange noch einmal an. Liebe Gemeinde, heute Morgen ist Sonntag. Aber der Faden ist ab. Die ersten Leute verschwinden schon hinterm Gesangbuch lächelnd. Und ich nehme noch einmal ganze Kraft zusammen und beginne. Liebe Gemeinde, heute Morgen ist Sonntag und ich freue mich. Amen. Die Kirche ist aus. Verstehen Sie? Man kann den Faden verlieren. Man kann den Takt verlieren. Fragen Sie mich nicht als Posaunenbläser. Wie oft saß ich im Ulmer Münster? Beim Bachchoral überhaupt kein Problem. Aber bei Stücke von Kirchenmusik direkt der Schweiz aus Pforzheim, da lag ich links draußen. Liebe Freunde, man kann auch sein Herz verlieren. Ich denke an diesen Abiturienten. Mit Mädchen hatte er überhaupt nichts am Hut, die waren ihm ferner als ein Provokatepittel. Aber eines Tages hat er sie getroffen, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, vielleicht Eulalia oder so. Auf jeden Fall, wenn er an sie dachte, war die Logik weg. Und wenn er mit ihr telefonierte, waren die Zeiteinheiten weg. Und wenn er mit ihr ausging, war das Geld weg. Und wenn er sie an die Hand nahm, dann war die Vernunft weg. Und dann war das Herz weg. Er war einfach ganz weg. Wenn Sie, man kann sein Herz verlieren. Es gibt nichts, was man nicht verlieren könnte. Eine Brille, sein Hausschlüssel, sein Schirm. Schirme sind überhaupt nur erfunden, dass man sie stehen lässt und verliert. Liebe Freunde, es gibt nichts, was man nicht verlieren könnte. Aber haben Sie gewusst, dass man sich selbst verlieren kann? Haben Sie gewusst, dass man selbst abhanden kommen kann? Haben Sie gewusst, dass man selbst ein Verlorener ist? Ich höre die ersten Proteste. Verlorene, die sitzen im Bruchsal oder in Stammheim. Verlorene sind im Rotlichtmilieu in Stuttgart oder Karlsruhe oder gar hier. Aber doch nicht bei solch ehrwürdiger Versammlung hier im Zelt 99. Wenn Sie... Verloren heißt, was nicht mehr dort ist, wohin es gehört. Bei uns zu Hause hatten wir einen Briefkastenschlüssel. Und der hatte seinen Platz dort am Nagel an der Wand. Dort hing er. Aber nun hingen auch Kinder im Haus herum. Und die spielten nicht nur mit Lego und Playmobil, sondern auch mit Briefkastenschlüsseln. Und wenn der Vater abends nach Hause kommt, dann war der Briefkastenschlüssel irgendwo im Spielfach oder im Mehlfach, aber nicht mehr an seinem Platz an der Wand. Er ist verloren gegangen. Sehen Sie, das ist unser Platz bei Gott. Dort gehören wir hin. Dort hängen wir. Nein, dort sollten wir hängen. Und auf einmal hängen wir wo ganz anders. Wir hängen am Alkohol. Wir hängen an den Drogen, wir hängen unsere Probleme und unsere Sorgen. Wir hängen durch, wir hängen herum, wir hängen ab. Im Spiel der Welt sind wir verloren gegangen. Verstehen Sie? Das meint das Wort Sünde. Sünde meint doch nicht, wenn ich mit 150 durch die rote Ampel fahre, dann bin ich Verkehrssünder, aber nicht Sünder im Sinne der Bibel. Sünder bin ich doch nicht, wenn ich statt 500 5000 Kalorien zum Frühstück esse. Dann bin ich Kaloriensünder, aber nicht Sünder im Sinne der Bibel. In dem Wörtlein Sünde steckt das althochdeutsche Wort Sund. Und der Sund ist ja der Meeresgraben, der zwei ursprünglich zusammengehörende Erdteile trennt. So trennt zum Beispiel der große Sund das südliche Skandinavien von Dänemark und der deutschen Ostseeküste. Die Sünde der Sund trennt die beiden, die zusammengehören, nämlich Gott und Mensch. Sünde trennt, Sünde sondert, Sünde kappt die Verbindung. Eigentlich sollten wir in guter Nachbarschaft mit diesem Gott leben. Und jetzt? Jetzt leben wir in der Kraterlandschaft, wie Mitscherlich sagte. Wir leben in der Kraterlandschaft. Nicht mehr in der Nachbarschaft, sondern in der Kraterlandschaft, fern von ihm. Und das hat Folgen. Wer in der Arktis lebt, hat es mit der Kälte zu tun. Und wer in den Tropen lebt, hat es mit der Feuchtigkeit zu tun. Und wer in der Wüste lebt, hat es mit der Hitze zu tun. Und wer in der Kraterlandschaft lebt, hat es automatisch mit der Schuld zu tun. Wir alle, wir haben es mit der Schuld zu tun. Darf ich drei Beispiele nennen? Zum Beispiel, Hunger ist Schuld, oder nicht? Wir haben die 6-Milliarden-Grenze bei der Bevölkerung auf der Erde überschritten und viele hungern. Aber es hat noch keiner den Virtanen, sind Finnen widerlegt, dem Erfinder des Grünfuttersilos, der sagte, wenn wir erst einmal anfingen, das Geld nicht nur in der Luft zu verschießen oder gar noch den Krieg der Sterne vom Zaune zu brechen, wenn wir anfingen, das Grün der Meere auszubeuten, dann würden wir staunen, welche Vorräte diese Erde noch in sich hat. Liebe Freunde, solange wir Lebensmittel denaturieren, solange wir im Euroland Geld auf der hohen Kante haben, um Lebensmittel für den Genuss unbrauchbar zu machen, so lange ist doch Hunger schuld, oder nicht? Hunger ist schuld. Und zum Beispiel Heimatlosigkeit ist schuld. Ich vergesse ihn nicht. In der vierten Reihe saß er in der Stadtmission in Windhoek, in Namibia. Ein dunkelbrauner Bursche. Und wie er mir nachher erzählte, sagte er, dass er Amu heiße. Und dann erzählte er mir seine Lebensgeschichte. Mit 4 Jahren spielte er mit seinen Kameraden im Dschungel. Seine Eltern waren Untergrundkämpfer der SWAPO, die gegen die südafrikanischen Revoluzzer kämpften. Und eines Tages wurde er mit anderen Spielkameraden zusammen einfach im Auto mitgenommen, zu einem Flugzeug gebracht und dann in die damalige DDR geflogen und in einem Internat bei Magdeburg lebte er, um dort als zukünftiger SWAPO-Untergrundkämpfer und Funktionär ausgebildet zu werden. Über 10 Jahre lernte er deutsche Sprache und deutsche Sitte, verlernte er Ovambo-Sprache und Ovambo-Sitte. Und dann kam der Mauerfall. Und dann wurden sie wieder in ein Flugzeug gesteckt und dann wurden sie nach das neu genannte Namibia geflogen. Aber doch, inzwischen, die SWAPO an der Regierung, die wollte nichts von diesen deutsch sprechenden Farbigen wissen. Die sollen wieder zurück. Und so kamen sie wieder ins Flugzeug und kamen wieder in die Bundesrepublik. Aber einen Pass bekamen sie hier nicht und bekamen sie drunten nicht. Ein Pass hat Amu bis heute nicht. Viele in der Welt. Heimatlosigkeit ist doch Schuld, oder nicht? Oder Baumsterben ist doch Schuld. Es ist doch kein Pilz vom Himmel gefallen. Der Forstmeister von Langensteinbach führte mich durch die herrlichen Wälder hier in ihrer Umgebung und zeigte mir die Schäden im Schwarzwald. Wir wissen doch, das kommt von unseren Schloten, das kommt von unseren Autos. Baumsterben ist Schuld. Schuld ist an allem Schuld. Und nun höre ich, wenn einer kommt und sagt, Entschuldigung, ich habe noch kein Stück Brot weggeworfen, ich habe auch noch keinen Pass gegeben und mein Auto hat einen Katalysator, Entschuldigung. Und wenn Sie auch so denken, dann denken Sie bitte mit mir an jene kleine Geschichte, die in Jerusalem gehandelt hat, im Tempel. Menschen strömten zusammen und auf einmal bildete sich ein Kreis. Einige spielten sich als Staatsanwälte auf, so die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ein Richter war auch vorhanden, Jesus wurde in diese Rolle gedrängt und vorne stand eine gebückte, arme Frau. Und die Ankläger sagten, Zuhörer gab es gerade genug, diese Frau ist doch auf frischer Tat ertappt, Ehebruch, darauf steht doch die Todesstrafe, nicht wahr, Herr? Und er schaut nieder, schreibt mit dem Finger in den Sand und schaut wieder auf und sagt in die Runde, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann schaut er wieder hinunter und schreibt weiter. Und in diese unglaubliche Stille hinein hört man Schritte, die leiser werden und weggehen. Und als er aufschaut, da waren sie alle nicht mehr da. Diese Kriminalstudenten, die hatten eine Altstadtkneipe aufgesucht. Da hat keiner Sitzfleisch besessen. Da war nicht einer, der im Angesicht dieses Herrn seine Weste ohne Flecken sah. Da war nicht einer, der sein Leben ohne Schuld sah. Da war nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Ich frage heute Abend in diesem Zelt, ist jemand hier hereingekommen, der sagen könnte, ich, Herr Eisler, ich werfe den ersten Stein. Ist jemand hier, der sagen könnte, meine Weste ist weiß und ohne Flecken? Ist jemand hier hereingekommen, der sagt, in meinem Leben war alles recht und richtig? Ist jemand hier? Können Sie an alles denken, ohne rot zu werden, an alles? Musil hat das Buch geschrieben, Der Mann ohne Eigenschaft. Und eine Szene ist mir unvergesslich. Zwei erwachsene Kinder, ein Sohn und eine Tochter, haben die traurige Aufgabe, nach dem Tod des Vaters einen Schreibtisch aufzuräumen. Ein altes Möbel mit vielen Fächern und vielen Schubladen. Und dann bei dieser Arbeit gerieten sie an ein Geheimfach. Kein Schlüssel, aber sie brechen auf. Und aus diesem Fach ergießt sich der ganze Schmutz eines Lebens. Dreckige Bilder, Artikel. Kurzum, der Schmutz eines Lebens. Und dann heißt es in dem Buch, angesichts dieses Faches erstarb die Liebe zu ihrem Vater. Nicht jeder hat seine Dinge im Schreibtisch versteckt. Es gibt genug Fächer, wo wir unsere Dinge verstecken können, im Herzen und im Gewissen. Wenn das alles, was ich weiß, meine Frau wüsste. Wenn das meine Freundin wüsste. Wenn das meine Kinder wüssten. Liebe Freunde, um dieses Fach geht es. Um dieses Fach geht es. Wir leben in der Kraterlandschaft. Wir können den Höhenweg, den Randweg, den Talweg gehen. Wir kommen von dieser Kraterlandschaft, von diesem furchtbaren Eiland nicht weg. Schuld ist an allem Schuld. Und deshalb haben sich die klügsten Köpfe ihre Gedanken wundgerieben. Wie kommen wir denn über den Sund? Das ist die Hauptfrage. Wie kommen wir denn über den Sund? Wenn Sie eine Möglichkeit sehen, dann können Sie gehen. Ich sehe keine andere als die, aber lassen Sie mich sehen, lassen Sie mich zu ihr sagen. Die einen meinen, die eine Möglichkeit durch den Brückenschlag nach Westen. Alles Gute kommt vom Westen. nicht nur heute, sondern schon nach dem Kriege. Und dort kam ja von Amerika zu uns der Fortschrittsglaube, den wir übrigens im letzten Jahrhundert exportiert hatten. Ich glaube an den Menschen, ich glaube an den Heiligen Geist des Fortschritts, hat Ludwig Feuerbach in seinem Buckberger Glaubensbekenntnis gesagt. Und Heinrich Heine, wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Zuckererbsen für jedermann, bis die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engel und den Spatzen. Wir schaffen das schon selbst. Wir backen das schon selbst. Mit solchen Schuldgefühlen werden wir längst fertig. Und dann hörten wir von Professor Bedford aus Phoenix in Arizona, der sich nach seinem Tod in eine Eistruhe bei minus 139 Grad einfrieren ließ, um dann wieder auferweckt zu werden, wenn die Medizin weiter fortgeschritten ist. Als ob man mit Gefrierfleisch den Tod überlisten könnte. So dumm! Und dann noch Doktor. Wir merken, Remarque hat es schon im Ersten Weltkrieg richtig kapiert. Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Der Brückenschlag nach Westen ist ein Fehlschlag. Aber vielleicht der andere. Dann der Brückenschlag nach Osten. Alles Gute kommt vom Osten. Wohl erinnere ich mich daran, wie dieser junge Guru Maharaji, dieser fettleibige junge Mann, eine Meditation verkündigte, die sein Vater in Indien erfunden hat und die allen Seelenfrieden bringen sollte. Und viele, viele lagen ihm zu Füßen. Und dann kam Maharishi, Mahesh Yogi, der Mann mit der roten Rose, der auch von unserer Landesregierung empfangen worden ist. Er verkündigte die transzendentale Meditation, TM, nicht weit von meiner Wohnung in Stuttgart, ist heute noch das Zentrum. Und er verspricht all denen die Befreiung von Schuldgefühlen, einfach den inneren Frieden denen, die eine einzige Mantrasilbe dauernd wiederholen. Und die Dritten, die gingen zu Bhagwan nach Pune in Indien. Und weil dort die Polizei hinter ihm her war, ging er nach Oregon in den USA und alles ging nach USA. Heute ist er tot, aber wieder laufen die jungen Leute nach Pune, um dort seinen Lehren nachzufolgen. Und wieder andere, die entdecken den Konfuzius, obwohl er 600 Jahre vor Christus gelebt hat. Aber seine Erkenntnisse könnten vielleicht die Pflastersteine sein, eines Weges, der aus dieser Schuldkraterlandschaft herausführt. Und wieder andere üben Versenkung nach Laozi. Und wieder andere, die buchstabieren den achteiligen Pfad des Buddha in seiner berühmten Predigt von Benares. Ein Weg, der im immer edlen Mutterschoß wiederkehrt, bis er endlich im Nirvana landet. Und wieder andere, die konvertieren sogar vom Kreuz zum Halbmond, weil die uns mehr zu sagen hätten zu diesem Problem. Entschuldigen Sie, ich betreibe hier keine Weltreligionsbeschimpfung. Bitte nicht. Ganz bestimmt nicht. Sogar im Gegenteil. Für mich unvergessen diese Szene auf dem Flughafen in Khartoum. Ich wollte dort beim Umsteigen eine Cola kaufen. Ich hatte aber keine Piaster, sondern nur D-Mark. Und deshalb suchte ich in diesem kleineren Flughafen eine Bank und fand sie auch. Und dort über einem Schalter stand in goldenen Lettern Bank of England, Bank von England. Tag und Nacht geöffnet. Aber der Schalter war dicht. Ich las noch einmal, Tag und Nacht geöffnet. Soweit reichte mein Englisch. Aber die Bank war zu. Vier wunderbare Scheichs standen schon davor in einer Reihe. Ich stellte mich als Fünfter dahinter und wartete. Ungefähr 4-5 Minuten. Und dann stieß ich den Wartenden an und sagte, excuse me, Tag und Nacht geöffnet. Und der drehte sich rum, musterte mich und sagte, you come from Europe? Sie kommen von Europa? Ich sagte, ja. Nervous people, nervous people, nervöse Leute, Nervöse Leute, wait a minute, warten Sie eine Minute. Es wurden weitere 5 Minuten. Und dann sah ich durch die Gitter des Schalters hindurch diesen kaffeebraunen Sudanesen neben seinem Schreibtisch auf einem Gebetsteppich liegen Richtung Osten. Und dann stand er auf, rollte seinen Teppich zusammen, verstaute ihn im Schrank, kam an den Schalter, schob ihn hoch und mit freundlichstem Gesicht sagte er, "The next please, der nächste bitte." Und ich dachte, die Bank von England muss dicht machen, wenn der mit seinem Gott redet. Und wir haben keine 3 Minuten am Morgen Zeit, um mit unserem Gott zu reden. Keine 3 Minuten, um mit unserem Gott zu reden. Nein, von oben nach unten können wir auf diese Leute nicht schauen. Nur eine Frage. Was sagen Sie denn zum Problem meiner Schuld? Was sagen Sie denn zum Problem meiner Kraterlandschaft? Wenn hier nicht geholfen ist, dann ist doch alles kalter Kaffee. Man kann schwärmen für Mohammed, aber leben und sterben wie ein Mohammedaner. Man kann schwärmen für Buddha, aber leben und sterben wie ein Buddhist. Man kann schwärmen für Hindu, aber leben und sterben wie ein Hindu. Liebe Freunde, jede Gegend ist schön, solange man nur Gast drin ist. Jede Religion ist faszinierend, solange man sie nur studiert. Wer aber weiß, dass sie zum eigentlichen Problem meines Lebens nichts zu sagen haben. Deshalb ist auch dieser Brückenschlag nach Osten ein Fehlschlag. In Klammern, im Jubeljahr Goethe, auch er wird Ihnen bei diesem Problem nicht helfen können. Bei seiner Begegnung mit der jungen Friederike Brion in Elsass bekam er nicht nur Schuldgefühle, sondern lud unendlich viele Schuld auf sich. Er versuchte, mit dieser Schuld fertig zu werden. Aber auch selbst im Faust, in seinem Hauptwerk, in Gretchen, gelang ihm die Bewältigung dieser Schuld nicht. Wir leben in der Kraterlandschaft der Schuld. Und Brückenschläge nach Osten und nach Westen nicht hier. Wenn ich nicht um einen dritten Brückenschlag wüsste. Es ist kein weiterer Brückenschlag nach Norden oder Süden, sondern es ist der Brückenschlag Gottes zu uns. Der Brückenschlag von außen. Wissen Sie, Gott ist doch kein ferner Weltendenker. Gott ist doch nicht ein Abstraktum, ein Es. Im Römerbrief heißt es, aber, lieber Vater, eine Verhandlung vergesse ich nicht. Wie gesagt, weil ich im Amtsgericht groß geworden bin. Mein Vater Richter hatte ich viele Verhandlungen erlebt und diese Verhandlung steht noch vor mir. Ein junges Paar, es waren befreundet, ein 18-jähriger junger Mann und ein 16-jähriges Mädchen, die hat miteinander ein Kind bekommen. Und dieses Kind wollte der junge Mann auf gar keinen Fall haben. Und deshalb besuchte er seine Freundin. Und in einem unbewachten Augenblick ging er hinüber zu dem Bettchen des Kindes, riss dieses 4 Wochen alte Barbie heraus, presste es in seine Aktentasche, lief zum Haus hinaus, stand hinunter über die Brücke und dort versenkte er die Tasche in den Fluten. Warum war die Tat so entsetzlich? Warum weiß ich sie heute noch? Warum ergriff sie damals die ganze Stadt? Doch einfach deshalb, weil Kinder von ihren Eltern weglaufen können. Weil junge Männer ihre Mädchen versitzen können. Weil Ehemänner ihre Ehefrauen oder umgekehrt sitzen lassen können. Aber weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann, weil ein Vater nicht von seinem Kinde lassen kann, und Gott ist Vater und Sie sind sein Kind, ob Sie es wollen oder nicht, Sie sind sein Kind, ob Sie es glauben oder nicht, Sie sind sein Kind, ob Sie es abschreien oder nicht, Sie sind sein Kind und er kommt nicht von Ihnen los. Deshalb kommandierte er seinen Sohn, diesen Jesus, von dem wir geredet haben, deshalb kommandierte er seinen Sohn zum Leidensgenossen. Deshalb degradierte er ihn zum Sündenbock. Und deshalb dekorierte er ihn mit dieser Dornenkrone, diesen Mann mit der ganzen Schuld. Wissen Sie, Weihnachten ist der Brückenschlag von der anderen Seite. Ostern ist das, Karfreitag ist das Brückenholz dieser Brücke. Und Ostern das Brückengeländer für unsere zitternden Hände. Dort kam dieser Jesus. Und dann kam er zu den schweren Jungs und leichten Mädchen und stieß sie noch tiefer in den Sumpf der Schuld, sondern sagt, gib deine Schuld her. Und dann ging er zu den Tauben und Blinden und Lahmen, wir haben es gehört, und er riss ihnen die Binden von den Augen, nahm ihnen die Krückstöcke weg und machte sie zu Marschieren des Lebens. Dieser Jesus ist heute unterwegs. Er geht heute Abend durch dieses Zelt. Er geht durch alle Reihen. Er geht zu jedem und sagt, du, gib doch auch deine Schuld her. Gib doch auch deine Vergangenheit her. Gib doch das her, was dich bedrängt. Jesus ist der Einzige, der dies sagen kann. Er hat Schuld auf sich geladen. Sie ist ihm schwer geworden, sehr schwer. Er ist darunter zusammengebrochen. Aber er hat nicht abgeladen. Er schleppte es weiter bis zum Kreuz. Und dort hing er dann zwischen Himmel und Erde und schrie, es ist bezahlt. Die Schuld ist bezahlt. Und dem Tod ist heimgezahlt. Jesus, nein. Kein kalter Kaffee, eine heiße Nachricht für unser Leben. Es gibt eine Brücke über den Sund. Sie hat einen Namen, Jesus. Soll ich es Ihnen noch in einer Kurzgeschichte erklären? Sie stammt von dem Meister der Kurzgeschichten, von Werner Bergengrün. Das Netz. Es spielt in Sizilien. Und dort war ein Fischer lang unterwegs, um seinen Unterhalt zu verdienen. Und während seiner Abwesenheit geriet seine Frau in die Netze eines anderen Mannes. Diese ehebrecherische Tat kam ans Licht und nach altem sizilianischem Recht wurde sie zum Tode verurteilt. Und dieses Todesurteil wurde immer oben von der Klippe aus ausgeführt, indem sie dort die Todesleute in das Meer gestoßen wurden. Und dann wird großartig erzählt, am frühen Morgen, wie diese Frau hinaufgeführt wurde auf die Klippe. Noch Nacht. Und oben stand sie am Rande, hinter ihr, diese Männer. Und beim ersten Sonnenstrahl, der durch den Horizont kam, wurde sie von hinten gestoßen. Und sie fiel und fiel und fiel. Aber sie fiel nur in die Netze ihres Mannes. In der Nacht war er zurückgekehrt, hatte von dieser Tat gehört und dann unter unsäglicher Mühe und Arbeit spannte er sein Netz über den Abgrund. Wegen seiner Tat musste sie nicht sterben. Wegen seiner Tat durfte sie leben. Wir sind doch in die Netze eines anderen geraten, der viele Masken trägt, auch über unserem Leben steht. Die Todesstrafe. Und nun ist er in der Nacht von Karfreitag, dieser Jesus, zurückgekehrt. Und unter unsäglichen Mühen und Arbeit hat er Netze gespannt. Netze seine Liebe. Wenn wir ihn kennen, wenn wir ihm gehören, wenn wir jetzt fallen, fallen wir nicht in das Nichts. Gar nie, auch nicht in ihrer Depression, auch nicht am letzten Tage dieses Lebens. Dann fallen wir nicht in das Nichts, sondern nur in die Netze ihres Herrn. Es mag ihr letzter Abend sein. Sie mögen abgerufen werden. Sie fallen nicht ins Nichts, wenn sie diesem Herrn gehören. Sie fallen in die Netze ihres Herrn. Es gibt eine Brücke über den Sund. Sie hat einen Namen, Jesus. Darf ich es noch zum Schluss an einem Erlebnis verdeutlichen? Ich fuhr durch die südlichen Staaten der Vereinigten Staaten und dort hat mich ein Pfarrer der lutherischen Kirche beherbergt. Und dann sagte er, wenn Sie schon hier sind, dann muss ich auch Ihnen das Schönste und Wichtigste zeigen. Und dann lud er mich in sein Auto und sein Karawan und dann fuhr er hinaus in diese Steppe am Abend. Und dann lud er mich aus und sagte, schauen Sie sich um. Es war eine Steppe, abgebranntes Gras und ein paar Eisenstangen und noch zwei, drei Ketten. Und ich sagte, Entschuldigung, ist das sehenswert? Das können Sie bei mir auf der Schwäbischen Alb an jeder Ecke sehen. Und dann sagte er, nein, Sie stehen hier auf dem letzten Sklavenmarkt der Vereinigten Staaten. Und dann stand dieses Bild vor mir. Hier also waren Sie die ärmsten der Armen, zusammengetrieben in Afrika wie das Vieh, über das Wasser gebracht und hier angeboten unter dieser singenden Sonne amerikanischen Südens, wartend auf einen Käufer oder auf den Tod. Und ich dachte, was muss eigentlich in solch einem Mann vorgegangen sein, in solch einem Sklaven vor sich gegangen sein, wenn einer kam, einer, der ihn nicht nur gering abschätzte, sondern einer, der stehen blieb. Was muss in diesem Mann vor sich gegangen sein, wenn einer plötzlich den Lederbeutel zog und ein paar Dollarnoten herausblätterte? Was muss in diesem Mann vorgegangen sein, wenn plötzlich die Handeisen und Fußketten weggeworfen wurden? Welche Freude muss über diesem Leben gelegen sein? Welcher Jubel muss über diesem Leben aufgebrochen sein? Welche Herrlichkeit war plötzlich in diesem Leben, das neu lebenswert geworden ist? Die Sklaven sind Sie und ich. Wir sind gebunden an den Kreislauf von Geburt und Tod. Wir sind gekettet an unsere Sorgen und Schulden. Auf uns wartet nur der Tod oder ein Käufer. Und dieser Jesus ist auf diese Erde gekommen. Und er sagt nicht nur, verändere die Verhältnisse, als ob sich an anderen Ketten und Stangen besser leben ließe. Er sagte nicht nur, take it easy, nimm es nicht so ernst, sondern er verhandelte. Er bezahlte. Er bezahlte nicht nur mit ein paar Dollarnoten, er bezahlte mit seinem Leben, mit seinem Blut. Liebe Freunde, welche Freude müsste eigentlich über unserem Leben liegen, dass durch diesen Herrn neu lebenswert werden kann? Welcher Jubel müsste in diesem Zelt aufbrechen, wenn wir begriffen, dass es tatsächlich ein sinnvolles Leben gibt? Welche Herrlichkeit müsste sich in dieser Dunkelheit herabsenken, in unser Herz und in unsere Seele, dass wir jetzt einem Herrn gehören, der uns nicht fallen lässt. Es gibt eine Brücke über den Sund, sie hat einen Namen und der heißt Jesus. Ich weiß, alle Erklärungsversuche können letztlich dieses Geheimnis nicht erklären. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die, seinen Fuß auf diese Brücke zu setzen und auszuprobieren, ob sie trägt. Darf ich Sie einladen, diese Brücke zu begehen?